Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nourish Your Soul mit der Paola
und Katharina.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr heute wieder dabei seid. Heute, ja, besprechen wir ein ganz spannendes Thema, das wird die Katharina gleich erklären. Und ja, was machen wir hier in diesem Podcast? Wir sprechen ganz viel über ganzheitliche Gesundheit, sprich seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit. Und ich und die Katharina kommen von ein bisschen unterschiedlichen Backgrounds, aber finden, dass sie auch sehr, sehr gut zusammenpassen. Also ich bin Diätologin und KPNI-Therapeutin und die Katharina ist Yoga-Lehrerin, Astrologin, arbeitet medial, energetisch und ja, wir glauben, das muss man unbedingt verbinden, damit man auch wirklich zu ganzheitlicher Gesundheit und Wohlbefinden kommt.
Ja, genau. Und letzte Woche haben wir ja über das Immunsystem gesprochen, ja, wie man das wirklich so ein bisschen angehen kann, wenn man sich da immer schlapp fühlt und so. Ja, da hast du ganz viele Tipps und Hacks gegeben und da sind wir drauf gekommen, dass wir noch keine Folge haben, wo es spezifisch über Eisen und Eisenmangel geht und deswegen haben wir uns gedacht, das nehmen wir gleich jetzt auf als nächstes. Und ja, da, ich kann da nicht so viel dazu sagen, aber du, Paula, kannst da ganz viel dazu sagen. Und ja, vielleicht fangen wir damit an, dass wir einfach mal erklären, okay, warum besprechen wir das Thema Eisen und Eisenmangel? Ja, warum ist das relevant? Wen betrifft das?
Ja, und insofern, wo wir beide definitiv mitreden können, sowieso ist als sicher immer wieder auch Betroffene.
Ja,
ja, weil mit Abstand größter Risikofaktor eigentlich sind menstruierende Menschen. Ja, das heißt, solange man die Menstruation hat, ist man schon einmal quasi Hochrisikopatient für einen Eisenmangel. Es gibt natürlich auch noch so andere Risikogruppen, aber ja, wir reden halt hier auch sehr, sehr viel schon auch über Frauengesundheit und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, wie Frauen auch im medizinischen System einfach noch total zu kurz kommen und so. Und deswegen picken wir heute auch das Eisen raus, weil man weiß, auch Eisen ist wirklich einer der häufigsten Mängel bei Frauen. Und es gibt viele Punkte, wo man wirklich als Patientin selbst genau hinschauen kann und sollte oder vielleicht auch nachhaken sollte, was man vielleicht auch im Blutlabor anschauen möchte, um wirklich eine Abschätzung zu haben, habe ich einen Eisenmangel oder nicht? Weil man bekommt sehr oft gesagt, passt alles.
Ja, das stimmt.
Und man fühlt sich absolut grottig und es tut mir leid, aber da muss irgendwas falsch sein. Ja, also wenn man das schon dahin kriegt und
ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Und was sind so die Symptome? Ich meine, wie du sagst, aber es ist gut, glaube ich, das zu spezifizieren, ja. Was sind so die gängigsten Symptome von einem Eisenmangel?
Genau, also man kann sagen, Eisenmangel ist was sehr, also es gibt sehr, sehr viele Symptome, die auf einen Eisenmangel hindeuten könnten. Und das ist wieder so ein bisschen dieses Thema, was man immer besprechen muss bei allen möglichen Mikronährstoffen, gleich wie wir es eigentlich besprochen haben beim Immunsystem letztes Mal. Natürlich kann es Eisen sein, kann aber auch was anderes sein. Ja, es ist ja meistens nicht nur ein Mineralstoff oder ein Vitamin, aber Eisenmangel zeigt sich schon durch die Summe von gewissen Symptomen meistens. Ja, das heißt, ein ganz klassisches erstes Symptom ist zum Beispiel Haarverlust, also Haarausfall. Ein weiteres Symptom kann sein, dass die Nägel schlecht werden. Dann häufige Infekte, immer wiederkehrende Infekte. Ja, es können Kopfschmerzen sein, es können Entzündungen sein. Es kann sein, dass man vielleicht die Schilddrüsen nicht in den Griff bekommt. Ja, dass man immer kalte Hände, kalte Füße hat. Auch so Restless Legs Thema, also so quasi zappelige Beine, wenn man ins Bett geht. Aber auch ganz klar Schlafprobleme. Depressive Symptome würde ich jetzt nicht sagen, aber schon auf alle Fälle Verstimmungen. Also bei Depressionen denkt man jetzt nicht sofort an Eisen, aber man denkt schon an auch Stimmung.
Ja, aber das kommt ja auch oder im Zusammenhang damit, dass man eben so schlapp ist, ja.
Mhm,
wenn,
genau.
Man fühlt sich wie Blei einfach, ne? Und alles fällt tausendmal schwerer, ne? Und dann ist klar, dass das auch insofern auf die Stimmung drückt, ja.
Ja, genau. Mhm. Also diese schnelle Ermüdung ist auch ein sehr klassisches Symptom. Also dass man merkt, okay, die Kondition nimmt total arg ab, obwohl nichts ist, ja, oder man jetzt eigentlich gar keinen Infekt hat, dass man wirklich relativ schnell ins Schnaufen auch kommt, ja. Mhm. Und da werden wir jetzt drüber reden, warum eigentlich das auch die Symptome sind, also die klassischen. Weil einfach Eisen ja Bestandteil ist von all unseren Mitochondrien. Ja, und Mitochondrien sind ja die Kraftwerke unserer Zellen. Und da findet die ATP-Produktion statt. Das heißt, die Energieproduktion findet in den Zellen statt. Mhm. Und wenn wir weniger Eisen haben, dann haben wir weniger Energie. Jetzt ganz banal gesagt, ja.
Ja.
Und dann ist die Frage, dann geht es um die Energieverteilung. Ne? Der Körper ist höchst intelligent und überlegt, wo lasse ich noch die Energie hin? Ja, also wo brauche ich sie? Wo ist es für mich überlebensnotwendig? Und wo ziehe ich die Energie einfach ab? Ja, und deswegen ist eben sowas wie Haarausfall einer der ersten Symptome, weil Haare sind halt alles andere als überlebensnotwendig für uns, ja, oder Nägel, ja, oder ja. Also das sind so die Hauptsymptome, würde ich jetzt sagen, was nicht überlebensnotwendig ist. Alles andere wäre schon gut. Aber natürlich leiden die Frauen dann gerade unter dem, aber auch massiv, logischerweise. Ja.
Ja.
Und Eisen ist eben Hauptbestandteil von unserem Blut. Es gibt ja auch das Hämoglobin gibt ja die rote Farbe dem Blut. Das heißt, wir brauchen es, damit Sauerstoff transportiert werden kann. Ne?
Ja.
Und das ist eben dieses klassische Symptom mit ich schnaufe dahin, ja, wenn ich ein bisschen in Bewegung komme. Aber natürlich auch Konzentrationsschwierigkeiten, Störungen, ja. Wenn der Sauerstofftransport nicht mehr so ideal ist und abnimmt, ja, das Hämoglobin abnimmt, dann merkt man das natürlich ganz massiv auf unterschiedlichen Ebenen, ja. Und auch, was ich auch sehr spannend finde, Eisen braucht man für die Bildung von Dopamin und Serotonin. Sprich, auch Serotonin ist ja die Vorstufe von Melatonin, also von dem Schlafhormon. Und deswegen auch ist der Schlaf sehr, kann ein Schlafmangel, Schlafprobleme auch ein Symptom sein und eben auch diese Verstimmungen, so wie ich es vorher auch gesagt habe. Ja.
Ja. Das heißt eben diese Kombination, man fühlt sich schlapp, hat keine Kondition, kann sich schwer konzentrieren und so und gleichzeitig kann man nicht schlafen, ja, und ist unruhig und ja. Okay.
Ja, genau. Und all diese Symptome, vielleicht gerade wenn man ein Schilddrüsenthema hat, denkt man sich, ja gut, aber das klingt doch alles irgendwie nach Schilddrüse auch, ja. Aber das ist genau der Punkt. Eisen ist essentiell, dass die Schilddrüse ihre Hormone bilden kann. Sprich, das ist auch überschneidend, ja. Es hat jetzt ist dann nicht nur der Eisenmangel, der dort und da wirkt und von der Schilddrüse unabhängig ist, sondern die Schilddrüse bildet dann nicht mehr so viele Hormone. Und das verstärkt auch diesen ganzen Regelkreis, ja. Also eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion. Wenn man das hat, dann ist auch einer der ersten Dinge, an die man denken sollte, mal, hat meine Schilddrüse eigentlich alles, was sie braucht, um Hormone produzieren zu können? Also noch nicht, okay, also es müssen oft noch nicht irgendwie große Themen sein oder große Probleme sein. Es kann einfach sein, dass da einfach latent schon seit Jahren ein Eisenmangel da ist. Ne? Kann man mal eine extra Folge machen, weil da sind noch einige andere beteiligt und nicht nur Eisen, dass die Schilddrüse funktioniert. Aber so hängt das halt miteinander zusammen. Dass auch die Schilddrüse da große Rolle spielt.
Ja.
Und auch ein wichtiger Punkt, auch was, wo man hinschauen muss, weil ich vorher gesagt habe, Risikofaktoren, was ist ein Risikofaktor, auch einen Eisenmangel zu bekommen. Überhaupt, wenn man Themen hat mit dem Magen-Darm-Trakt, weil die Eisenaufnahme ist von Magensäure abhängig. Und ganz viele, ich würde jetzt einmal sagen, vor allem auch Frauen, ich sehe es schon sehr, sehr häufig bei Frauen, haben eher auch ein Magensäure-Defizit, also zu wenig Magensäure, nicht zu viel, ja, so wie es dann oft, man kennt oft nur das, zu viel Magensäure. Ja. Aber viele Frauen haben zu wenig Magensäure und Magensäure ist ganz essentiell, dass wir Eisen aufnehmen können. Das heißt, wenn ich ein Problem habe auf der Ebene oder auch, wir haben eh schon einmal eine Folge gemacht, auch über Leaky Gut, also wenn ich da Probleme habe, dann kann es auch sein, dass die Eisenaufnahme nicht optimal funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also da kann man nochmal extra sprechen, was man da was man da alles denken könnte. Aber das sind alles so, deswegen ist das wieder mal einfach ein super komplexes Thema, wo man teilweise halt auch gar nicht vielleicht so einfach durchblicken kann. Und deswegen reicht es manchmal eben vielleicht nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach Eisen ein. Ne? Viele machen die Erfahrung, dass das dann gar nicht vielleicht das Eisen erhöht. Und das ist natürlich dann auch irgendwie für viele unverständlich und frustrierend. Ja.
Ja. Und du hast vorher schon kurz angesprochen, also das ist einerseits die Komplexität da, dass vieles mit vielen zusammenhängt, wie immer. Und dass das halt sehr vereinfacht wird oft. Ne? Und du hast schon angesprochen, dass das auch in den Bluttests oft vereinfacht wird und nicht so dargestellt oder dass man nicht das Richtige testet, quasi, um wirklich festzustellen, ob ein Eisenmangel vorherrscht. Magst du da noch ein bisschen drüber reden, was die Blutwerte angeht? Weil das ist ja so, ne, bis man, meistens ist es ja so, bis man überhaupt das Blut untersuchen lässt, vergeht schon mal eine Zeit. Ne? Ja. Man denkt, okay, ich bin halt müde oder. Und dann lässt man das Blut untersuchen und dann sagst du aber, es ist sehr wichtig, auf spezifische Dinge zu achten, weil man sonst ein Ergebnis kriegt, was nur bedingt hilfreich ist. Ja? Stimmt das?
Ja, genau. Also es gibt, oder vielleicht muss man mal vorher sagen, bevor man so reintaucht in diese Werte. Grundsätzlich ist schon einmal irgendwie leider das Problem, dass oft nur die allernotwendigsten Werte angeschaut werden. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass es ja bei jedem Wert einen Referenzwert gibt. Ja. Und Referenzwerte zeigen einfach den Durchschnitt der Bevölkerung und nicht, bin ich gesund oder krank. Ja. Das heißt, auch beim Eisen, es gibt unterschiedliche Eisenwerte, aber jetzt zum Beispiel Ferritin, das Speichereisen, das ist eine riesen Range. Da ist der unterste Referenzwert, glaube ich, bei 35 und es geht rauf bis, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube 400 oder so irgendwie.
Ah ja, das ist ja letzte Woche auch schon.
Genau, also ein Riesenbereich. Und wenn halt auch, es ist halt auch oft ein Zeitproblem, ja, bei Ärzten und so weiter, und dann ist das Labor, kommt vielleicht der Befund und dann wird oft nur geschaut, ist irgendwas halt fett markiert. Ja, also alles, was fett markiert ist, hervorgehoben ist, das ist ja immer das, was aus dem Referenzbereich fällt. Und dann wird schnell drüber geschaut und wenn dann nichts fett markiert oder eingegranzelt ist quasi, sagt man, passt alles. Ne? Aber wie gesagt, dieser Referenzbereich ist riesig und es ist eigentlich erschreckend, dass man erst dann schaut und erst dann reagiert, wenn man gewisse Werte komplett unterirdisch unterschreitet. Und dann ist absolut klar, dass man verwirrt ist, wenn man all diese Symptome hat und dann kriegt man gesagt, es passt alles. Ne? Und die Werte stimmen schon, aber in Wahrheit sind es dann schon Werte, die einfach unterirdisch sind, ja, und wo ich natürlich schon noch am Leben bin, ja, wow, aber schon weit entfernt bin von diesem guten Gefühl, ja, von meinem guten Schlaf, von meiner guten Stimmung, von meiner maximalen Leistungsfähigkeit und, ja. Also das ist, was man grundsätzlich einmal betonen muss und deswegen sage ich auch ganz oft zu Patientinnen von mir, bitte selber dann auch noch einmal das Labor immer anschauen, wo ist der Wert und wo bin ich da in diesem Referenzbereich? Bin ich in der Mitte, bin ich im oberen Drittel oder bin ich eigentlich im untersten Drittel? Ja, weil dann ist es sehr wohl, dann ist es ein Defizit. Ja, dann müssen wir vielleicht nicht reden von einem absoluten Mangel, ja, wo schon, wo alle dann aufschreien und sagen, oh mein Gott, schnell die Eiseninfusionen her, ja. Aber es ist trotzdem schon ein ganz klares Defizit, was mich so fühlen lässt, wie ich mich fühle. Und deswegen sollte man da immer noch einmal genauer wirklich draufschauen und schauen, wo bin ich da eigentlich.
Ja.
Und ja, und oft ist es leider eben so, dass diese ganzen Eisenwerte, weil es gibt mehrere, erst dann wirklich genau kontrolliert werden, wenn eine Blutarmut da ist. Ja. Und das ist eigentlich total arg, weil Blutarmut entwickelt sich halt erst irgendwann. Ja. Das heißt, das sind Menschen, die haben jahrelang total schlechte Eisenwerte, bis es einmal zu einer Blutarmut kommt, weil das ist ja quasi essentiell für den Körper, dass er Sauerstoff transportieren kann. Ja. Das heißt, da sind wir schon so weit, dass wenn man so weit schon kommt, dass man eine Blutarmut hat, ne, das ist einfach schon so weit fortgeschritten. Und das ist einfach das, was mich immer wieder so sehr verwundert an dem System. Ja, es geht überhaupt, es ist einfach kein Gesundheitssystem, es ist einfach ein Krankheitssystem. Weil
also in die Prävention wird nicht so investiert, ne? Dass man sagt, okay, da sind sie schon eher am unteren Wert, immer noch im Referenzbereich, aber da wäre es gut zu supplementieren zum Beispiel, ne? Oder das zu machen. Ja. Verstehe, ja.
Und das kann ich verstehen, weil ich mir einfach so oft denke, wenn man mehr in die Prävention da gehen würde, ne? Also wie viel weniger Krankenstände und was das ja dann trotzdem dem System auch kostet, ne? Und es wird halt einfach, es wird erst reagiert, wenn wirklich Feuer am Dach ist. So kommt mir manchmal vor. Ja.
Ja, deswegen ist das auch so wichtig, ne, dass man selber auch ein bisschen weiß, ne, dass man eben, was wir immer und immer wieder sagen, ne, vertraut eurem Körper und hört auf den Körper. Weil, wie du sagst, wenn ich schon jahrelang diese Symptome habe und immer wieder das Blut kontrolliere, was eh schon ein guter Schritt ist, und dann heißt es, okay, das passt alles, ne, dann ist man halt verwirrt oder ganz oft halt stellt man sich selber in Frage, ne, und seine Symptome oder sucht weiter an verschiedenen Orten und findet nichts. Also es ist wirklich ein bisschen so ein Teufelskreis, ja, wenn man dann eben diesen Werten mehr vertraut als sich selbst und seinen Symptomen. Ja. Und deswegen ist es gut, dass du da sagst, ja, man kann da schon auch selber drauf schauen, ja, auch wenn man jetzt keine Expertin ist oder Experte, sondern einfach drauf schaut, ja, weil es ist eh grafisch dargestellt, genau. Ja, die, wie du sagst, ne, mit so einem Balken, die ganzen Blutwerte, und kann man schon auch selber ein bisschen sich informieren und drauf schauen.
Genau. Ja, und ich habe es schon erwähnt, es werden dann oft nicht so viele Werte angeschaut. Und viele, leider, oft ist es so, dass zum Beispiel nur freies Eisen angeschaut wird im Blut.
Das heißt, es ist das Eisen, das im Blut zirkuliert?
Ja, genau. Und das sagt schon mal überhaupt gar nichts aus über ein Eisen.
Okay, warum? Sollte man
weil
denken,
das,
ne?
Das einfach das hin und her schwankt. Also das ist quasi ganz unspezifisch, wird ja auch aus dem Speicher quasi auch gefüllt quasi. Ja.
Und das ist letztens schon angesprochen.
Ja, und das ist ein akute Phaseprotein, sagt man. Also das ist, das kann quasi täglich anders ausschauen. Ja. Also das sagt nichts darüber aus, habe ich genug Eisen oder nicht. Das heißt, das, was eigentlich in meinen Augen einmal das Wichtigste ist, ist, dass man den Ferritinwert anschaut, den ich eh schon angesprochen habe, also dass man das Speichereisen anschaut. Und da habe ich eh gesagt, der Referenzbereich ist einfach riesig. Und das hat mich jetzt vor allem auch so beschäftigt, das Thema, weil ich jetzt wirklich die letzten 3 Wochen sicher 3 Patientinnen gehabt habe, die eben gesagt hat, na, mein Eisen ist eh okay, und wo ich nochmal drauf geschaut habe und wo der Ferritinwert wirklich bei 35 war. Ja, und ich glaube, der unterste Wert ist, ich habe vorher, glaube ich, einen Blödsinn gesagt, ich glaube, der unterste Referenzwert ist 15. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ah, wow. Und die bei 35 waren, und wo es halt heißt, ja, Eisen passt. Also Katastrophe und alle möglichen Symptome schon.
Aber ja. Ferritin ist standardmäßig in einem Blutbild meistens dabei, oder muss man das selber auch sagen?
Also ich würde es dazu sagen, weil standardmäßig, das ist schwer zu sagen, weil es gibt kleines Blutbild, großes Blutbild. Es agiert auch jeder Arzt ein bisschen anders, das muss man schon auch sagen. Es gibt Ärzte, die sagen, ah, okay, Frau, menstruierende Frau, da schauen wir das Eisen mit an. Andere nicht. Also das ist, deswegen, da haben wir eh auch schon viel drüber geredet, Thema Selbstverantwortung und all diese Sachen. Dass es ja eh klar oft nicht so einfach ist, aber dass es da schon echt total Sinn macht, für sich vorher zu wissen, was möchte ich eigentlich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, Labor mache und so weiter, was will ich da jetzt wirklich, dass untersucht wird.
Und das ist oft gar nicht so leicht, also aus eigener Erfahrung, ne, wenn ich das dann sage, dann musst du das teilweise wirklich heftig argumentieren, obwohl man es ja eh auch selber zahlen muss, ja, diese extra Sachen. Also das ist seltsam, ja. Also zumindest in meiner Erfahrung, dass das oft dann so ist, ja, warum? Und dann muss ich das argumentieren, ja.
Also genau.
Das ist schon gut, wenn man da informiert hingeht und eben eine Liste hat mit den Sachen, die man eventuell testen lassen möchte.
Ne? Voll. Und ich habe gestern da eben ein super Podcast gehört, auch von einer Ärztin, die eben auch so in der Richtung arbeitet, wie ich, wo ich jetzt die Ausbildung eben habe, und die hat eben gesagt, 50, also ein Ferritinwert von 50 ist so das Minimum, was die Schilddrüse, also was wichtig ist, damit die Schilddrüse überhaupt laufen kann. Was schon einmal total arg ist, wenn man darüber nachdenkt, ne, dass dann da wieder Referenzwert bis 15 geht. Und 100 wäre noch besser, dass die Mitochondrien so richtig am Laufen sind. Ja, also sie hat auch gemeint, 100 zu erreichen als menstruierender Mensch ist echt nicht so easy.
Okay, wow.
Also das ist einfach, das ist ein Vorteil an den Wechseljahren dann, dass es oft dann um einiges leichter wird, was den Eisenwert betrifft. Aber ja, also 50 besser 100, hat sie gemeint. Das an dem sich zu orientieren, wäre gut. Also,
aber das ist ja schon, das muss man jetzt echt schon mal noch einmal langsam erwähnen. Ein Wert von 100 Ferritin wäre gut, damit die Mitochondrien optimal funktionieren. Und es ist gleichzeitig fast nicht zu erreichen für menstruierende Menschen. Das ist schon...
Also das hat sie gemeint, und ich glaube es ihr, weil das sehe ich ganz selten, und bei mir sind ja hauptsächlich eher Frauen und jüngere Frauen, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich da...
Ja, aber das erklärt auch schon, das ist, um auch wieder so ein bisschen auf das, was ich vorhin gemeint habe, ja, dieses, dass man sich dann selbst auch noch fertig macht und in Frage stellt, ja, das ist ja schon mal eine sehr ungünstige Ausgangsposition, ja, und erklärt aber viel von dieser Erschöpfung, ja, und diesem Gefühl, dass man immer hinterherhetzt und nie so eben, wie du sagst, wie du vorhin gesagt hast, ja, das ist eine optimale Leistungsfähigkeit, das ist so, okay, ich glaube, dieses Gefühl kennen die wenigsten, ja, dass man wirklich sich so 100% voll da fühlt und in der vollen Kraft, ja.
Absolut. Und was sie auch erwähnt hat, was ich auch total spannend gefunden habe, wo ich mir dann aber gedacht habe, naja gut, aber es ergibt ja auch echt total Sinn, nur habe ich nie drüber nachgedacht, dass auch, wenn man sich sehr, sehr schwer tut beim Gewicht bei Gewichtsabnahme, dass das eben genauso mit einem Eisenmangel zu tun haben kann, weil die Fettzellen natürlich genauso ganz dringend Sauerstoff brauchen, damit das funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich meine, das muss man mal weiterspinnen. So wie du sagst, logisch. Ich meine, es geht hier um die Mitochondrien, die Kraftwerke einer jeden Zelle. Mhm. Es geht um Energieproduktion, Kinderwunsch, genau. All diese Themen. Ja. Schaut genauer euren Ferritinwert an.
Ja,
das ist weil auf alle Fälle die Take-Home-Message.
Ja, und dann auch diese ganzen auch mehr, ja, wie sagt man da, essenspsychologischen Themen, ja, dass man eben sich selbst verurteilt, wenn man Heißhunger hat. Ja klar, wenn man nicht in seiner vollen Kraft ist, braucht man schnelle Energie und dann greift man halt zu, und das ist dann wieder ein anderer Teufelskreis, und dann glaubt man, das liegt an zu wenig Willenskraft und in Wahrheit ist es vielleicht wirklich physisch ein Mangel. Ja.
Man spürt einen Energiemangel, den man dann aber nicht, den man dann aber nicht leider nicht löst mit zum Beispiel in dem Sinn jetzt mehr Zucker oder so. Ne? Mhm. Und das haben wir eh auch schon ein bisschen besprochen bei dem Thema, glaube ich, Zellhunger und so, dass es dass man auch da mal ganz genau hinschauen muss, wie schaut es wirklich aus mit den ganzen Mikronährstoffen und so weiter. Natürlich ist es nicht so, dass das ein Ding, wie ich am Anfang gesagt habe vom Podcast, dann alle meine Symptome wegmacht. Nein. Aber es ist eben dieses Puzzle, ja, wo ich so viele Puzzlestücke habe, wo man echt genau hinschauen kann, sollte. Was kann es noch sein? Ja, so wie du sagst, nicht immer dieses, ich bin halt nicht konsequent oder ich bin halt nicht, was, sondern es ist oft wirklich so, sind so komplexe Dinge auch dahinter, ja.
Mhm. Und was kann man jetzt, also wo ist Eisen drinnen? Was kann man machen, wenn man jetzt ein Eisen?
Ich bin noch bei den Laborwerten.
Oh wow, da gibt es noch mehr.
Es ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, weil jetzt wird es tricky, das ist jetzt ein bisschen verwirrend.
Okay.
Es kann sein, dass der Ferritinwert super ist und ich trotzdem einen Eisenmangel habe. Weil, wenn ich Entzündungen habe, wenn ich einen Infekt habe, oder weitergespinnt nicht nur einen Infekt, der Infekt ist den meisten noch bekannt. Ah ja, ich bin krank. Aber wenn ich so stille Entzündungen habe, die wir auch schon immer wieder mal erwähnt haben, oder ein Leaky Gut habe, wo über die Darmbarriere gewisse Bakterienbestandteile ins Blut können. Ja, das meine ich jetzt alles unter so Entzündung oder bakterielle Probleme. Dann ist der Körper wieder mal extrem intelligent und möchte auf gar keinen Fall diese Bakterien gut füttern mit Eisen. Ja. Weil die mögen Eisen sehr gerne. Ja, die können sich super vermehren mit Eisen. Das heißt, der Körper hält Eisen zurück. Mhm. Ich habe aber einen Mangel, weil das Eisen steht nicht diesen ganzen Systemen zur Verfügung, wo ich es brauche. Das ist ein großes Thema. Das heißt, wenn man jetzt alles andere tut, ja, was wir heute so bei dem Podcast besprechen, und man hat dann einen guten Ferritinwert und so weiter, aber man fühlt sich trotzdem genauso, ja, dann sollte man auf alle Fälle ganz wichtig schauen Richtung Darmgesundheit und überlegen, könnte da ein Thema sein, ja, oder wenn ich andere entzündliche Thematiken habe, die ich wahrnehme, ja, weil dann macht schon Sinn, dann könnte man einmal, was nicht ganz so aufwendig ist, könnte man einmal messen den High Sensitive CRP. Das ist ein hochsensitiver CRP. Ja, CRP ist der Entzündungswert, der sogar sehr, sehr oft standardmäßig im Blutlabor angeschaut wird, ob eine Entzündung da ist, ja. Und da ist der Referenzbereich, glaube ich, 0 bis 5 oder so. Und dann gibt es eben einen High Sensitive CRP, der ein guter Parameter dafür ist, ob man eben so stille Entzündungen hat. Ja. Mhm. Weil der ist ein bisschen genauer, das heißt, der erfasst es besser. Und wenn eine Entzündung da ist, dann kann das der Grund sein, warum ich mich so grottig fühle.
Ja, ja.
Und dann muss man das auch ein bisschen ganzheitlicher noch angehen. Dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, ich nehme einfach nur mehr Eisen zum Beispiel. Mhm. Ja. Dann kann es einfach sein, dass man wirklich auch Richtung Darmgesundheit schauen muss, okay, wo kommt es denn her? Hat eben vielleicht die Schleimhaut ein Problem vom Darm? Und dann muss man das mitregenerieren, damit das langfristig dann auch wirklich besser wird, diese Situation, weil sonst kann es sein, dass ich halt eben Eisen schluck, aber es geht in Wahrheit nicht wirklich rauf mit dem Eisenwert. Und da möchte ich den Kreis schließen, weil du eh schon gefragt hast danach, wie man Eisen auffüllen kann. Das ist der Grund, warum man in solchen Fällen auch ein bisschen aufpassen muss mit Eiseninfusionen.
Ja.
Weil die Eiseninfusion umgeht die natürlichen Schranken in unserem Darm, also umgeht halt quasi die Intelligenz unseres Körpers auch. Ja. Das heißt, wir kriegen das Eisen zack ins Blut. Und wenn ich jetzt eben irgendeine Entzündungsreaktion habe, ja, deswegen sollte eigentlich, bevor ich eine Eiseninfusion bekomme, sollte eigentlich geprüft werden, ob eine Entzündung da ist. Weil wenn eine Entzündung da ist, dann ist das eventuell nicht so gut. Mhm. Ja. Und ja.
Wenn man jetzt so eine Eiseninfusion bekommt, ist es dann dieses freie Eisen,
genau,
von dem du. Okay, das heißt, das macht für den Ferritinwert nicht viel.
Naja, es kann schon, also so ist es nicht. Man kann die Ferritinwerte schon natürlich verbessern. Aber wenn ich jetzt eben ein bakterielles Problem habe und da kommt dieses ganze Eisen daher, dann kann es sein, dass ich einfach diese Situation verschärfe. Genau.
Genau.
Also das Eisen kann schon hin und her transportiert werden. Da gibt es eben noch andere Werte. Ja, oft wird angeschaut, das Transferrin, das ist das Transportmittel vom Eisen. Und die Transferrinsättigung, die zeigt an, wie gut ist der Transporter mit Eisen gefüllt. Ja, also da gibt es so solche Werte auch noch eben. Aber wenn man das wirklich ganz genau nehmen will, ja, oder man hat vielleicht eher einen Arzt, der offen ist dafür, dass man mehrere Werte nimmt, oder man sagt selber, okay, das ist es mir auch wert, wenn ich vielleicht ein bisschen was selber zahlen muss im Blutlabor, dann würde ich echt raten, dass man zum Ferritin dazu diesen High-Sensitive-CRB einfach einmal anschaut. Ja. Und Transferrinsättigung ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber Ferritin und HSCRB ist eigentlich sehr sinnvoll, was das betrifft, um mal zu schauen, ja, wie ist mein Speicher und ist er wohl eh nicht falsch erhöht, quasi, vielleicht. Ja. Genau.
Kommt das häufig vor? Wahrscheinlich schon häufiger, als man denkt, oder? Diese spezielle Situation mit den stillen Entzündungen und dem...
Ich glaube,
Ferritinspeicher, der voll ist, aber nicht wirklich. Ja.
Ich glaube, dass es einfach immer mehr wird, gell? weil wir reden eh so oft in dem Podcast drüber, über den chronischen Stress und über die Belastung natürlich auch, die ganze, also chronischer Stress auch durch Umweltbelastung und all diese Themen und eben hochverarbeitetes Essen und so weiter. Und ja, das ist natürlich so reine Spekulation, aber man hat halt irgendwie schon das Gefühl, dass es mehr wird, dass die Leute Probleme haben, Magen-Darm-Probleme haben und sich nicht gut fühlen einfach. Und und wie gesagt, dieses Magensäure-Thema, was ich schon angesprochen habe, dass das ein Risikofaktor ist. Stress ist ja ein ganz massiver Einflussfaktor auch auf unsere Magensäure. Das heißt, allein von der Seite, glaube ich, ist es oft Thema, weil einfach viele auch ein Magensäuredefizit haben aufgrund von chronischem Stress. Und dann kann ich Eisen schon nicht mehr so gut aufnehmen. Also es muss nicht gleich eine Entzündung sein. Es kann auch wirklich einfach sein, dass ich vielleicht sehr viel Stress habe, wenig Magensäure habe. Also es muss nicht gleich ein Leaky Gut sein und die Schleimhaut ist ganz schlecht oder so. Es kann einfach auch sein, wirklich, dass man zu wenig Magensäure hat zum Beispiel, und deswegen geht's schwierig. Ja. Mhm. Okay. Und das bringt uns im Endeffekt eh schon dazu, wie haben wir das denn verbessern, dass man Eisen besser aufnimmt auch. Ne? Mhm. Und jetzt egal über Essen, Supplements, wie man isst, ne? Das spielt dann natürlich eine ganz große Rolle. Ja.
Okay, aber bevor wir zu den Supplements kommen, wo ist ein Eisen drinnen in den natürlichen Lebensmitteln? Ja? Also ich meine natürlich, ja, das ist so das die gängige Meinung, na, dass man unbedingt Fleisch braucht und am besten irgendwie so rotes Fleisch und so. Ne? Mhm. Aber was sind da für Möglichkeiten?
Ja, also es ist schon definitiv so, dass es eben unterschiedliche Eisenarten gibt, ja. Mhm. Also das tierische, dieses Hemmeisen, was sehr gut verfügbar ist für den Körper, und das pflanzliche Nicht-Hemmeisen. Und das muss eben erst, also es braucht einen Umwandlungsschritt mehr. Und deswegen kann pflanzliches Eisen, wird schwieriger aufgenommen vom Körper. Also das stimmt schon, weil wer eben definitiv auch eine Risikogruppe ist, sind vegetarische und vegane Menschen. Das heißt, wenn man jetzt menstruiert plus vegan oder vegetarisch ist, dann ist man quasi so größter Risikofaktor, dass man einen Eisenmangel entwickelt. Ja, und es sind halt auch wieder viele Frauen. Ne? Da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Ganz, ganz viele Frauen wollen ja ganz bewusst weniger Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen oder eben auch vegan leben. Ja, das heißt, das ist ja auch wieder eigentlich dieselbe Gruppe. Ja. Und deswegen muss man da wirklich genau hinschauen. Also grundsätzlich eisenreich. Beim tierischen ist ganz klar, also alles, was, also ich sage mal, rotes Fleisch ist sehr eisenreich, aber trotzdem, trotzdem habe ich immer mein Thema damit, wenn dann das so die Standardempfehlung ist, ja, Eisenmangel. Ja. Esst es mehr rotes Fleisch.
Ja, das ist wirklich noch immer so, oder?
Ja, das ist halt bei den Hausärzten so. Ja. Also das ist so die alte Schule einfach. Das ist die alte Schule. Und wie gesagt, es muss ja auch nicht falsch sein. Aber gerade ältere Damen und so hören das auch oft. Und das habe ich ganz am Anfang nicht gesagt, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht die größte Zielgruppe von unserem Podcast, aber so ganz viele haben im Alter vor allem aufgrund von solchen Mikroblutungen auch einen dauerhaften Eisenmangel. Und weil sie natürlich Magenschoner einnehmen.
Oh.
Ja, okay. Magensäure wird herabgesetzt, Eisenaufnahme ist noch schlechter. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich auch nicht ausgleichen können, indem ich jetzt dann einmal in der Woche ein Stück rotes Fleisch esse. Ja, also das ist dann halt einfach ein größeres, komplexeres Thema. Aber ja, Fleisch an sich hat gut Eisen, auch Fisch. Und bei den pflanzlichen Produkten, da sind es eben vor allem die Hülsenfrüchte, aber auch Hafer, Hirse, Kürbiskerne, Sesam, ja, gewisse grünes Blattgemüse, genau. Aber ich traue mich einfach zu behaupten, wie wir es jetzt gerade vorher auch gehört haben beim Ferritinwert, dass man das mit einer Ernährung schwer hinkriegt, solange man Menstruation hat. Also,
das heißt, du würdest Supplementation empfehlen, Sublimierung?
Ja, immer anschauen natürlich, immer mal auch prüfen vielleicht, wie ist meine Ernährung, kann ich über die Ernährung irgendwas noch verbessern? Also was man zum Beispiel definitiv einmal verbessern kann, ist, dass man keinen Kaffee zur Mahlzeit trinkt, weil Kaffee ist ja voller Eisenaufnahmehemmer und das machen dann ja doch viele. Zum Beispiel, also auch Getreide, sämtliches Getreide hat natürlich pflanzliches Eisen, ja. Und wenn ich jetzt in der Früh ein Brot esse und aber dazu den Kaffee trinke, dann ist die Eisenaufnahme auf alle Fälle schlechter, wie wenn ich das mit einem zeitlichen Abstand mache von circa einer Stunde. Ja, also das heißt, es gibt schon so eisenhemmende Substanzen, was auch dazu zählt. Leider ist es nicht nur Kaffee, es ist auch Tee, also es ist auch der Schwarztee, der Grüntee. hat auch Eisenaufnahmehämmer drinnen quasi. Mhm. Auch die Laktose verschlechtert die Eisenaufnahme. Das heißt, da sind wir jetzt so auch bei dem Punkt mit, ja, Haferflocken in Milch oder in Joghurt, ja, ist leider gar nicht so das absolut Ideale dann halt, ne, was auch Eisenaufnahme betrifft.
Okay.
Was es verbessert, ja, das ist vielleicht wichtig, ist ja alles, was man halt quellen lässt und auch lange ziehen lässt oder so, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Hafer bleibt, ne, dass man den zum Beispiel über Nacht einweicht, was ja sowieso empfohlen wird, das verbessert die Eisenaufnahme, weil da diese Phytinsäure abgebaut wird und das ist auch so ein Eisenaufnahme-Hemmstoff quasi, was in jedem Getreide ist und deswegen auch natürlich ein Brot, was lange Gehzeit hat, ja, ein Sauerteigbrot oder ein Hefebrot, was lang gehen konnte. Auch da wird die Eisenaufnahme viel besser sein, wie wenn ich dann eben zum Beispiel irgend so ein Aufbackbrötchen habe oder irgendein Toastbrot oder eben die Haferflocken roh esse und einfach wo dazu schmeiß und gleich esse. Das macht dann schon noch einmal einen Unterschied. Und wenn ich es dann noch, wenn ich es dann noch quasi mit Vitamin C kombiniere, dann wird es noch einmal besser. Mhm. Also Vitamin C ist ein sehr guter Eisenaufnahmeverstärker quasi. Genau, und das kann dann eben sein, dass ich meine Haferflocken, die ich über Nacht einweiche, dass ich dann am nächsten Tag vielleicht Beeren dazu gebe oder so, ja, super Vitamin C-Quelle oder irgendein anderes Obst. Oder dass ich eben, wie wir eh auch beim Della-Modell besprochen haben, warum das auch alles so wertvoll ist. Ja, da geht es auch wieder, das ist komplex, ja, natürlich.
Ja.
Deswegen ist es auch super, wenn ich zu meinem Sauerteigbrot vielleicht auch ein bisschen Gemüse esse, weil da auch da die wieder viel Vitamin C, wenn ich da ein Paprika oder irgendwas dazu ist und auch da wieder dann Eisen vermehrt aufgenommen werden kann quasi.
Ja. Aber das sind super Tipps, weil man ja doch eben vielleicht das eh schon macht, aber dann eben die Eisenaufnahme ein bisschen hemmt durch die Kombination, ne? Und dann kann man ein bisschen was rearrangieren und dann geht's wieder. Alles gut.
Genau.
Was haltest du, weil das ist mir mal empfohlen worden, von diesen in der Drogerie und so gibt's diese Blutsäfte. Heißt das so? Blutsäfte? So eine Kombination aus verschiedenen, glaube ich, so Früchten und so zum Trinken, ja, um die Eisenkonzentration im Blut zu erhöhen.
Ich muss sagen, ich habe ehrlich jetzt nicht selber irgendwie persönliche Erfahrung, also weder mit Patienten noch mit mir selber. Aber ich habe schon auch von einer Kollegin Gutes gehört, dass das eigentlich ganz gut eine Hilfe ist, die Eisenaufnahme zu verbessern. Weil natürlich, da ist viel Eisen drin und gleichzeitig viel Vitamin C drin und das kann eine Möglichkeit sein. Vor allem auch gerade für Menschen, die vielleicht merken, dass sie Eisen nicht gut vertragen, also die Eisenkapseln nicht gut vertragen. Die vertragen dann eventuell auch so einen Saft vielleicht besser. Ja, also das, ich glaube, dass da sowieso auch ganz wichtig ist, dass man einfach schaut, was auch zu einem passt und dass man auch vielleicht unterschiedliche Präparate ausprobiert, weil auch das höre ich ganz oft in der Beratung. Ja, ich weiß, ich habe einen Eisenmangel, aber ich habe die Tabletten genommen, ich hatte Verstopfungen, mir war schlecht, und dann habe ich es einfach lassen. Ja. Und das ist natürlich auch nicht der Weg, weil dann weiß man schon, es ist ein Eisenmangel da, das heißt natürlich wird die Situation wahrscheinlich tendenziell immer schlechter. Ne? Und dann einfach nichts zu machen, weil das Eisenpräparat schlecht vertragen wird, dann bitte eher dranbleiben und schauen, okay, was war das für ein Eisen? War das ein tierisches oder ein pflanzliches? Vielleicht, wenn es ein tierisches war, vielleicht vertrage ich das pflanzliche besser. Vielleicht muss ich es zu einem anderen Zeitpunkt einnehmen. Ja, vielleicht nicht zwischen den Mahlzeiten, sondern zu den Mahlzeiten. Ja, sicher gibt es überall, stehen immer Empfehlungen drauf, wie man es nehmen soll. Aber im Zweifelsfall einfach dann einmal trotzdem zum anderen Zeitpunkt nehmen, weil es passiert ja nichts. Ja, es kann nur besser werden in dem Sinn. Der Körper ist intelligent, es wird jetzt deswegen nicht gar nichts ankommen. Wenn ich es dadurch dann besser vertrage, dann, ja, wäre das schon sinnvoll.
Ja, und letzte Woche in der Folge von das Immunsystem hast du erwähnt, dass man Lactoferrin dazu nehmen soll oder war das nur für die Infusionen?
Na, das war, genau, also Lactoferrin ist ein, also ich persönlich empfehle sehr, sehr gern ein Kombipräparat aus Eisen, Vitamin C und Lactoferrin, weil, das wollte ich vorher eh schon sagen, wo ich über diese Entzündungen gesprochen habe, Lactoferrin hat die Fähigkeit, dass es quasi dieses freie, entzündliche Eisen bindet, dadurch Entzündungen senkt. Und jetzt könnte man denken, hey, ja, aber Lactoferrin, es bindet Eisen. Das bedeutet ja dann weniger Eisen, aber nein, es ist dann mehr Eisen für diese Körperfunktionen zur Verfügung und dieses freie, entzündliche Eisen wird gebunden.
Ah.
Und deswegen ist das eigentlich so meine erste Wahl, dass wenn auch jemand sagt, ja, Eisenpräparate, wenn nicht so gute Erfahrungen oder so, dann empfehle ich eigentlich immer mal dieses Eisen mit Lactoferrin. Bis jetzt hat es immer jeder gut vertragen, also hat nie dann irgendwie Bauchweh oder Verstopfungen oder so gehabt davon. Und es kann eben helfen, dass wenn da schon ein entzündlicher Prozess da ist, dass mir das dann hilft, mein Eisenwert stabil zu bekommen. Man kann auch nur Lactoferrin einnehmen und bei vielen verbessert es eben den Eisenwert, ja. Was ich aber dazu sagen muss, ist, Lactoferrin ist etwas Tierisches, ja. Also Lactoferrin wird aus der Milch gewonnen. Und deswegen ist es, ja.
Kommt es dann für viele wieder nicht in Frage.
Kommt es für viele dann wieder nicht in Frage, ja, genau. Und deswegen erwähne ich das. Aber grundsätzlich ist es eine super Hilfe. Also Lactoferrin ist extrem antientzündlich, antibakteriell. Aber auch da wieder, wir können Lactoferrin auch bis zum gewissen Grad selber bilden. Und zwar haben wir eine gute Lactoferrin-Produktion, wenn wir uns nüchtern bewegen. Dann können wir Lactoferrin produzieren, quasi.
Ja. Spannend.
Ja, bin ich auch spannend. Aber genau, das ist vielleicht noch so ein Tipp. Und wenn ich wirklich ein volles Magensäure-Thema habe, dann brauche ich vielleicht einfach ein bisschen Magensäure und brauche vielleicht ein paar Enzyme. Aber das ist was man wirklich sich genauer anschauen sollte. Also das in Verbindung mit Lactoferrin, das kann man auf alle Fälle mal machen, auch wenn man das Gefühl hat, oh, da sind vielleicht Entzündungen oder ich habe vielleicht da ein bisschen ein Problem mit meinem Darm. Dann kann man das einfach mal, da passiert ja nichts. Und das kann nur positive Wirkung haben in dem Sinn. Aber wenn ich jetzt wirklich gröbere Magen-Darm-Probleme habe, dann sollte man da mal genauer hinschauen. Und dann kann es auch sein, dass man wirklich die Magensäure unterstützen muss. Aber stimmt, man kann natürlich auch die Magensäure, auch wenn man jetzt sagt, ich habe kein großes Problem, auch das ist ein Tipp, um Eisen ein bisschen besser aufnehmen zu können. Ja, ganz klassisch, das, was wir immer besprechen in dem Podcast, entstressen vor dem Essen, ruhig essen, gut kauen. Aber bitte Tropfen nehmen vor der Mahlzeit, um die Magensäureproduktion anzuregen. Salat als Vorspeise essen, dort viel Kräuter reingeben, ja, Bitterstoffe einfach in der Ernährung haben. Das wäre wieder die natürliche Variante, um das zu verbessern.
Ja.
Auch wenn ich vielleicht sage, ich habe jetzt eben kein großes Magen-Darm-Thema, aber ich will jetzt einfach mal alles tun, um meine Eisenaufnahme zu verbessern, dann ist das ein Riesenpunkt, wenn man gesagt hat, mit Stressachse und so weiter, senkt uns so die Magensäure runter und das ist dann echt ein voller Hemmfaktor, ja.
Ja. Wow, man sieht schon, das ist sehr, sehr komplex. Ja. Also deswegen ist das auch so wertvoll, dass du da diese KPNI-Perspektive hast, ja, wo man sagt, okay, da kann man wirklich einerseits so hineinzoomen ins Detail und gleichzeitig das große Ganze im Blick behalten und nicht vergessen.
Spannend. Genau. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Aber ja, ich glaube wirklich so, wie ich vorher gesagt habe, so diese Take-Home-Message ist wirklich Ferritin anschauen und selber genau prüfen, wo bin ich denn da in diesem ganzen Bereich und vielleicht wirklich einmal diesen High-Sensitive-CRB mit anschauen. Dann habe ich schon einmal guten Aufschluss darüber. Und Ja, und wenn der Ferritinwert, sag jetzt einmal, unter 50 ist oder bei 50 und dort irgendwo kratzt, ja, dann kann ich schon einmal definitiv nichts falsch machen, damit, wenn ich schaue, dass ich einmal diese ganzen Tipps anwende, wie man Eisenaufnahme verbessern kann und eben eventuell auch ein Eisenpräparat oder so, wie du sagst, auch in Saftform. Ich glaube, in den Drogeriemärkten und so gibt es eben diese Eisensäfte. Ja, also auch, man kann sowas ja auch ausprobieren, ne? Dass man einfach mal sagt, okay, ich mache das einmal einen Monat und dann schaue ich mal, was passiert.
Ich finde auch diese Aufnahmetipps, das ist ja für alle Menschen, ja, weil das ist ja immer gut, wenn man das, was man zu sich nimmt und die Nährstoffe, die in der Nahrung drin sind, auch wirklich dort ankommen, wo wir sie brauchen. Ja. Ja. Also insofern kann man das wirklich auch da mal schnell ausprobieren und versuchen. Ja. Wie ist das, wenn ich diese Tipps beachte und eben den Kaffee nicht zum Frühstück trinke, sondern ein bisschen später? Ja. Wie geht's mir dann?
Genau. Und weil ich mir gerade gedacht habe, Nüsse haben natürlich auch ganz gute Eisenwerte. Auch die kann ich zum Beispiel mit über Nacht einweichen mit den Haferflocken. Auch die haben natürlich Phytinsäure, die sich dann besser abbaut, wenn ich sie einweiche. Ja, also dieses Einweichen, länger gehen lassen, ja, gute Qualität bei Brot haben und so weiter. Das das ist auf alle Fälle schon einmal ganz, ganz gut. Ja.
Super. Boah. Danke, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Also, wenn ihr da noch Fragen dazu habt, gerne uns schreiben oder auch prinzipiell. Ja, also ich finde das sehr spannend, wenn wir da jetzt ein bisschen mehr in diese physischen Aspekte eintauchen, weil es ja eben alles zusammenhängt. Ja. Und gerade beim Eisen, ja, ist das, glaube ich, kann man dann schon viel auch machen, ja, und sich besser fühlen.
Ja, absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum wir beide so arbeiten und sagen wir arbeiten auch miteinander und auch jetzt in unserem Programm miteinander, weil eben all diese Symptome, das kann ein Eisenmangel sein, es kann auch eine krasse energetische Blockade sein und es kann beides zusammen sein, aber man sollte es wirklich von mehreren Seiten betrachten, um sich wirklich gut fühlen zu können. Ja.
Genau. Ja. Ja, spannend. Vielen Dank, Paula.
Und sehr gern.
Da kommen noch einige solche Themen und schreibt uns, wenn ihr ein spezifisches auch gern behandelt haben wollt oder halt im Podcast besprochen so. Ja, wir sind da immer sehr offen für Vorschläge.
Genau.
Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.